Ja, meine Damen in überwiegender Zahl und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher der Samstagsuni, ich muss mich etwas vorbeugen, weil ich das Mikro nicht so, aber Frau Scherb hat nachher, und das ist auch das Wichtigere, ein mobiles Mikrofon, die werden Sie also hoffentlich gut verstehen. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Scherb. Ich begrüße Sie alle zu unserer vorletzten Samstagsuni, und wir haben vorhin schon festgestellt, wir sind schlecht gegendert. Sie sind die erste Referentin in dieser Reihe, in dieser Staffel der Samstagsuni über die Geschichte der Universität, und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag über die Einführung des Frauenstudiums hier in Freiburg. Das ist eine Besonderheit. Freiburg war die erste Uni, an der Frauen sich immatrikulieren konnten. Und insofern verdient es auch im Rahmen des Uni-Jubiläums besonders hervorgehoben zu werden. Aber jetzt erst einmal, Sie kennen das an dieser Stelle, der herzliche Dank an unsere Mitveranstalter und Unterstützer. Samstagsuni ist eine gemeinsame Reihe von Volkshochschule und Studium Generale. Und unterstützt wird sie von der Badischen Zeitung, von der Buchhandlung Valtari und von der PSD Bank, die auch im nächsten Semester wieder dabei sein werden. Also insofern, es geht weiter, Sie dürfen sich schon auf das Herbstsemester freuen. Frau Dr. Scherb, Sie sind in Ulm aufgewachsen, haben in Heidelberg und Freiburg Geschichte, Kunstgeschichte und Politikwissenschaften studiert. Nach der Magisterprüfung 1990 folgte ein Promotionsstudium hier an der Universität Freiburg und 2000 die Promotion über Denkmäler in Freiburg, also nicht das Thema Frauengeschichte vorrangig in der Dissertation. Aber Sie haben dann, noch während Sie an Ihrer Dissertation gearbeitet haben, als wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Forschungsprojekt 100 Jahre Frauenstudium an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ein ganz hervorragendes Buch erarbeitet, toll zu lesen. Ich halte es Ihnen gleich mal hoch, ich nenne Ihnen auch den Titel. Er ist ganz einladend: Ich stehe in der Sonne und fühle, wie meine Flügel wachsen, Studentinnen und Wissenschaftlerinnen an der Universität Freiburg. Das kann man kaufen, sage ich jetzt mal, mache ein bisschen Werbung dafür, weil Frauenbildung und Frauenstudium auch ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, natürlich außeruniversitär an der Volkshochschule, aber auch da ist Frauenbildung ein wichtiges Thema. Ich habe es schon erwähnt, Freiburg war die erste Uni, an der Frauen sich immatrikulieren konnten, und das Buch von Frau Dr. Scherb stellt nicht nur diesen Teil der Geschichte der Uni Freiburg vor, sondern liefert auch die erste Studentinnengeschichte überhaupt, die sich auf das gesamte 20. Jahrhundert bezieht. Also Sie betrachten nicht nur den Beginn des Frauenstudiums in Freiburg, sondern auch die Zeit danach. Also ich habe mich als Alumna auch ein Stück weit noch darin wiederfinden können. Sie haben dann im Anschluss an die Promotion noch als wissenschaftliche Angestellte am Historischen Seminar der Uni Freiburg gearbeitet und dann viele Aufträge auch außerhalb Freiburgs erhalten, sich mit Frauengeschichte auseinandergesetzt, zuletzt in Offenburg, aber nicht nur dort, auch anderswo. Und Sie haben mir verraten, dass Sie jetzt vor einem beruflichen Wechsel stehen, nämlich in Kehl Archiv- und Museumsleiterin werden, und da fließen zwei Qualifikationen zusammen, die Sie mitbringen, und viel Erfahrung jetzt auch aus den vergangenen Jahren. Sie sind nämlich außer Historikerin auch noch Archivarin, Diplomarchivarin, haben ein Studium in dieser Richtung angeschlossen, und das fließt jetzt zusammen in Kehl, und dafür wünschen wir Ihnen ganz viel Glück. Sie beginnen dort im August, also einen guten Start dort, und ich hoffe, dass Sie trotzdem noch Zeit finden werden, sich auch dort mit der Frauengeschichte zu beschäftigen. Aber jetzt erst einmal Frauenstudium an der Freiburger Universität. Zunächst nur versuchs- und probeweise. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, der nicht probeweise, sondern ganz real hier vorne am Pult.
Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bei Ihnen, Frau Mikasch-Köthner, ganz, ganz herzlich für diese freundlichen Worte zur Einführung bedanken. Und ich freue mich sehr darüber, dass Sie heute so zahlreich den Weg hierher gefunden haben, um sich mit mir zusammen in eines der spannendsten Kapitel in der Geschichte der Freiburger Universität zu begeben. Ein Kapitel, das die Freiburger Universität gerade zu ihrem Jubiläum auch wirklich feiern darf. War sie doch die allererste Universität in ganz Deutschland, die hochoffiziell ihre Pforten für das Frauenstudium öffnete. Dies geschah zum Wintersemester 1899-1900 und 100 Jahre später machte es sich die damalige Frauenbeauftragte, Frau Professorin Elisabeth Chauret, zum Anliegen, die Geschichte des Frauenstudiums an der hiesigen Universität zu erforschen. Unter ihrer Leitung entstand das Projekt 100 Jahre Frauenstudium an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, das von der Universität und vom Land großzügig unterstützt wurde und von Herrn Professor Bernd Martin wissenschaftlich begleitet wurde. Einen Teil der Ergebnisse darf ich Ihnen heute vorstellen. Zunächst möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in die Denk- und Argumentationsstrukturen eröffnen, aus denen heraus hochgebildete Herren versuchten, Frauen von der ureigenen Männerdomäne Universität fernzuhalten. Dabei mussten sie gleich an zwei Fronten kämpfen, hier in Freiburg, denn massiv drängte die Frauenbewegung und sie erhielt auch noch Schützenhilfe von gänzlich unerwarteter Seite, nämlich von der badischen Regierung in Karlsruhe, deren Vorschläge auch von einer Universitätsleitung nicht einfach ignoriert werden konnten. Wie diese beiden sich eigentlich sehr fremden Institutionen Hand in Hand arbeiteten, darüber werde ich im zweiten Teil ebenso berichten, wie über die Versuche, die auf Universitätsseite gemacht wurden, um zu verhindern, dass ausgerechnet Freiburg zur Wiege des Frauenstudiums wurde. Schließlich aber sollte sich die Universität in das Unvermeidliche fügen, und im letzten Teil meines Vortrages möchte ich Ihnen einige der ganz frühen Studentinnen vorstellen, ihren Alltag an der Freiburger Universität beleuchten und sie auch selbst zu Wort kommen lassen. Zuerst zur Vorgeschichte. Noch 1876 gab der katholische Theologe und Volksschriftsteller Alban Stolz, der einige Jahre zuvor als Prorektor an der Freiburger Universität gelehrt hatte, unmissverständlich seine Ansichten über wissensdurstige Frauen kund. Ich zitiere: Das weibliche Geschlecht ist nicht nur dem Körper nach, sondern auch geistig schwächer als das männliche Geschlecht im Allgemeinen. Daher ist es nicht nur eine seltene Ausnahme, sondern gewissermaßen eine Unnatur, wenn ein Weib in Kunst oder Wissenschaft etwas Besonderes leistet. Alban Stolz hatte innerhalb der Universitätshierarchie das höchste Amt bekleidet, denn das Amt des Prorektors entsprach bis 1919 dem des heutigen Rektors, da dem Monarchen höchst selbst, dem in Karlsruhe residierenden badischen Großherzog, der Titel Rektor vorbehalten war. Bei der soeben zitierten Äußerung handelte es sich keineswegs um eine Einzelmeinung, vielmehr lassen sich bis zum Ende des Jahrhunderts zahlreiche Statements gelehrter Männer nachweisen, die nicht müde wurden, ihre Abneigung gegen die Öffnung der Universitäten für Frauen vermeintlich wissenschaftlich zu begründen. Der Leipziger Neurologe Paul Möbius meinte noch im Jahr 1900, ich zitiere, den physiologischen Schwachsinn des Weibes analysieren zu müssen. In einer Zeit, als Frauen in Baden bereits das Recht zu studieren zugebilligt wurde. Bereits 1883, 1884 drohte die Männerdomäne Universität ins Wanken zu geraten, als eine Schweizerin für erhebliche Unruhe an den badischen Hochschulen sorgte. Die Berner Fabrikantenwitwe Luise Lenz wollte allerdings nicht selbst studieren, sondern beabsichtigte, mit einer auf 100.000 Mark dotierten Stiftung einer deutschen Hochschule den Schritt zur Einführung des Frauenstudiums schmackhaft zu machen. An die Annahme der Summe hatte sie die Bedingung geknüpft, dass die Zinsen für Stipendien zu verwenden seien, mit denen ausschließlich Studentinnen aus den Fachbereichen Medizin, Chemie und Pharmazie gefördert werden dürften. Nachdem die Heidelberger Universität die Annahme der Stiftung bedauernd abgelehnt hatte, richtete die Mäzenin ihr Angebot an die Freiburger Hochschule. Damals bekleidete mit Josef König ein Theologe das Amt des Prorektors, der das Angebot freilich nicht von vornherein abblockte, sondern die betroffenen Fakultäten der Medizin und der Philosophie um Stellungnahme ersuchte. Die naturwissenschaftliche Fakultät existierte damals noch nicht und so war die philosophische Fakultät für das Fach Chemie mit zuständig. Sowohl die medizinische als auch die philosophische Fakultät lehnten die Annahme der Stiftung ab. Für erstere verfasste der Gynäkologe Alfred Heger eine ausführliche Begründung, in der er zunächst sein Bedauern bekundete, ich zitiere, auf jenes im besten und humansten Sinne gemachte Anerbieten der Witwe Lenz verzichten zu müssen. Gegen die Öffnung der Fakultät für Frauen bestünden freilich, ich zitiere weiter, prinzipielle Bedenken. Außerdem seien die Kapazitäten derart ausgelastet, dass, ich fahre weiter fort beim Zitat, dass für eine irgend erhebliche Zahl weiblicher Zuhörerinnen kein Platz mehr übrig sein würde. Nach diesem klaren Votum sah sich die philosophische Fakultät nicht mehr zu einer Stellungnahme genötigt, da die Angelegenheit nunmehr gegenstandslos geworden sei. Nur ein einziger Freiburger Professor, der Kinderarzt und Klinikleiter Louis Thomas, signalisierte Zustimmung. Mehr noch, er erklärte sich bereit, potenziellen Studentinnen Spezialunterricht zu erteilen. Dennoch verabschiedete die Plenarversammlung des Senats Anfang Dezember 1884 unmissverständlich die Entschließung, dass, ich zitiere, dass die Universität Freiburg dem Frauenstudium überhaupt nicht geöffnet werden solle und demgemäß die unter dieser Bedingung angebotene Stiftung nicht angenommen werden könne. Ende des Zitats. Damit war das Thema Frauenstudium fürs Erste erledigt. Und es gab neben dem Widerstand der Universitätsprofessoren noch ein zweites Hindernis, das Frauen die Chance auf höhere Bildung verwehrte, nämlich die schulische Mädchenbildung. Tatsächlich waren ihnen die Gymnasien versperrt, der höchstmögliche Abschluss war derjenige des Lehrerinnenseminars und der berechtigte natürlich nicht zum Unterricht an höheren Schulen, sondern lediglich an der Volksschule. Wenn eine Frau dennoch die Hochschulreife erlangen wollte, musste sie in die Schweiz gehen. Dort durften Frauen übrigens seit den 1860er Jahren studieren. Nachdem sich in Deutschland auf staatlicher Seite über Jahrzehnte hinweg nur wenig bewegte, griffen die Frauen zur Selbsthilfe. 1889 richtete Helene Lange in Berlin ihre Realkurse für Frauen ein, um Mädchen in eigener Regie zu verbesserter Ausbildung zu verhelfen. Hier wurde zunächst das nötige Grundlagenwissen vermittelt, das die Absolventinnen in die Lage versetzte, in der Schweiz die Hochschulreife zu erlangen. Und in Karlsruhe eröffnete der Verein Frauenbildung, Frauenstudium 1893 das erste Mädchengymnasium in Deutschland. Die zuständigen Ministerien in Karlsruhe erhoben keinerlei Einspruch gegen das erste deutsche Mädchengymnasium, sondern reagierten auf eine irritierte Anfrage aus Berlin mit der lapidaren Erklärung, die Karlsruher Schule bedürfe keiner staatlichen Genehmigung, da es sich bei den Besucherinnen nicht um schulpflichtige Kinder handle. Der Stadtrat in Karlsruhe unterstützte das neue Projekt sogar aktiv, indem er kostenlos die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. In den 90er Jahren ließ sich das Thema Frauenstudium in Baden nicht länger ignorieren, denn es war abzusehen, dass sich im Frühjahr 1899 die ersten Absolventinnen des Karlsruher Mädchengymnasiums zur Abiturprüfung anmelden würden. Tatsächlich sollten sie unter erschwerten Bedingungen hervorragende Ergebnisse erzielen. Für das badische Kultusministerium bestand damit kein Anlass mehr, diesen Schulabgängerinnen mit ausgewiesener Hochschulreife den Zugang zu den eigenen Universitäten zu verwehren. Der Richtungswechsel der Karlsruher Regierung war bereits im Frühjahr 1897 vollzogen worden, als sich Margarete Heine um einen Studienplatz für Medizin in Heidelberg bewarb. Die Antragstellerin hatte im Vorjahr als eine der ersten Abiturientinnen überhaupt extern und mit Erfolg ihre Reifeprüfung an einem deutschen Gymnasium abgelegt. Mit Blick auf das Karlsruher Mädchengymnasium und in der Vorausschau, dass in Kürze zu entscheiden sein würde, ob man den eigenen Schulabgängerinnen das Studium erlauben sollte, befürwortete das Ministerium die Zulassung von Margarete Heine gleichsam als Versuchsperson. Denn so der zuständige Ressortbeamte Wilhelm Nock, es könnte in Zukunft, ich zitiere, fraglich erscheinen, ob sich die ablehnende Haltung der akademischen Behörden gegen die Zulassung der Mädchen zum Studium an unseren Hochschulen überhaupt auf die Dauer wird durchführen lassen. Es dürfte insofern umso mehr gerechtfertigt sein, in Ausnahmefällen, wie ein solcher hier vorliegt, einer Zulassung von Mädchen jetzt schon nicht durchaus entgegenzutreten, als hierdurch im Laufe der nächsten Jahre Erfahrungen darüber gesammelt werden könnten, in welcher Weise alsdann, wenn die Zulassung von Mädchen zur Immatrikulation in weiterem Umfang wird in Frage stehen, solche auszusprechen oder zu beschränken ist. Ende des Zitats. In Heidelberg wollte man sich jedoch für ein derartiges Experiment nicht zur Verfügung stellen und lehnte die Immatrikulation von Margarete Heine ab. Da die Bitte aus Karlsruhe nicht durch einen Erlass untermauert war, musste das Ministerium diese Entscheidung akzeptieren. Weit weniger Aufsehen erregte das nahezu zeitgleich in Freiburg eingereichte Gesuch von Olga Fajans. Sie hatte im Frühjahr 1897 in Berlin ihre Abiturprüfungen bestanden und wandte sich am 17. April 1897 nicht wie Margarete Heine an das Karlsruher Ministerium, sondern gleich an die Freiburger Universität. Die medizinische Fakultät lehnte ihr Gesuch um Immatrikulation prompt ab, verwies sie aber auf die seit einem Jahr bestehende Möglichkeit, mit Zustimmung der betreffenden Dozenten als Hörerin ihre Studien in Freiburg aufzunehmen, was sie dann auch tat. Dies bedeutete aber, dass sie zwar Vorlesungen besuchen durfte, sich jedoch auf keinerlei rechtliche Grundlagen berufen konnte. Vielmehr lag es allein in der Entscheidungsmacht der einzelnen Professoren, wenn sie in ihren Veranstaltungen einzelne Frauen duldeten. Sie konnten die jungen Frauen jederzeit ohne Begründung abweisen oder ihnen die Berechtigung zum Besuch ihrer Veranstaltungen nachträglich wieder entziehen. Auch der Fall Fajans war schließlich in Karlsruhe gelandet, allerdings erst nach der Ablehnung. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob das Gesuch von Olga Fajans den Stein nicht eigentlich ins Rollen gebracht hat. Denn am 29. April, also gut eine Woche vor dem drängenden Schreiben aus Karlsruhe nach Heidelberg wegen Margarete Heine, hatte sich der in Freiburg amtierende Prorektor und Jurist Heinrich Rosin an das Kultusministerium gewandt und über die im Freiburger Senat stattgefundene Besprechung des letzten Falles dieser Art, wo das Reifezeugnis eines Berliner Gymnasiums produziert worden war, berichtet. Der einzige Grund, warum Freiburg nicht in ähnlicher Weise wie Heidelberg gedrängt wurde, jetzt die erste Studentin zuzulassen, mag darin gelegen haben, dass hier die Absage bereits erfolgt war und man die Universität nicht zwingen wollte, eine bereits bekannt gegebene Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Rosins Schreiben ging jedoch weit über das schiere Inkenntnissetzen des Karlsruher Ministeriums hinaus. Tatsächlich war er derjenige, der mit Unterstützung des Freiburger Senats die neuen Bildungsmöglichkeiten für Frauen als Argument ins Spiel brachte, indem er mitteilte, gerade in der medizinischen Fakultät würde man sich derzeit fragen, ich zitiere, ob nicht insbesondere durch die jetzt dem weiblichen Geschlecht eröffnete Möglichkeit der Erlangung gymnasialer Reifezeugnisse die tatsächlichen Voraussetzungen sich verschoben hätten und in eine neue Erwägung der Frage der Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium eingetreten werden könnte. Ende des Zitats. Vorher allerdings müsse unbedingt in Erfahrung gebracht werden, wie diese Frage an anderen deutschen Universitäten, insbesondere in Preußen, behandelt werde. Auch nachdem die wenig fortschrittliche Haltung Preußens nach Freiburg übermittelt worden war, ließ sich die medizinische Fakultät nicht entmutigen, sondern reichte Anfang Juli beim Senat eine eigene Stellungnahme ein. Ich zitiere: Es erscheint der Fakultät unter den derzeitigen Verhältnissen nicht unzulässig, diejenigen Damen, welche ein deutsches Maturitätsexamen bestanden haben, zu immatrikulieren. Dieses klar formulierte Bekenntnis wurde jedoch im Anschluss durch die Erklärung verwässert. Ich zitiere weiter: Die Fakultät kann jedoch nicht wünschen, dass unsere Universität hierdurch in eine Ausnahmestellung gerate. Damit musste das Ziel angesichts der reichsweiten Situation wieder in weite Ferne rücken. Denn die anderen Universitäten wollten Frauen ja damals noch nicht zulassen. Allerdings gab es auch innerhalb der medizinischen Fakultät eine Gegenstimme, die sich lauthals zu Wort meldete. Hermann Emminghaus, ordentlicher Professor der Psychiatrie, konnte sich mit dem trotz dieser Einschränkung positiven Votum seiner Kollegen ganz und gar nicht einverstanden erklären und versuchte, die Einführung des Frauenstudiums an der Universität Freiburg per Separatvotum in vermeintlich letzter Sekunde zu verhindern. Er entwarf folgendes Horrorszenario. Ich zitiere: Insbesondere aber setzt der Unterricht auch die Demonstration solcher Krankenfälle als Notwendigkeit voraus, von welchen die Aufregungen des Geschlechtstriebes in unflätiger Weise, in zynischem Benehmen und in obszönen Redensarten zur Äußerung gebracht und auf einzelne dem Kranken gerade auffallenden Zuhörer gerichtet werden. Ende des Zitats. Emminghaus, der erste Freiburger Lehrstuhlinhaber in einer noch jungen Disziplin, argumentierte nicht, wie zahlreiche Professoren anderer Universitäten, aus der Überzeugung heraus, Frauen seien für ein Studium nicht intelligent genug, sondern er stellte unter dem Deckmantel der Fürsorge die Frage, ob, ich zitiere weiter, ob noch in jugendlichem Alter stehende Damen den Anblick von und den Umgang mit psychisch Kranken verkraften könnten. Derartiges war ihm unvorstellbar. Obgleich schon damals in den Kliniken auch weibliches Personal mit der Versorgung von schwierigen Patienten betraut war. Männlichen Studenten hingegen war die Konfrontation mit tobsüchtigen, den unzüchtigen Handlungen auch weiblicher Patienten und ihrer oft schmutzigen Leibeswäsche anscheinend ohne weiteres zuzumuten. Möglicherweise fürchtete Emminghaus, dass seinem Fach die angestrebte Aufwertung versagt bleiben würde, wenn den Frauen erst der uneingeschränkte Zugang zu den Hörsälen erlaubt wäre. Die Fakultät jedenfalls nahm ihren ehrgeizigen Kollegen offenbar nicht ganz ernst, denn sie ließ dem Senat Ende Juli 1897 mitteilen, ich zitiere, das Separatvotum sei nicht von entscheidender Bedeutung für die Gesamtfrage. Es werde ein Modus gefunden werden müssen, das Frauenstudium mit den Anforderungen des psychiatrischen Unterrichtes in Einklang zu bringen. Ende des Zitats. Die Protokollführung oblag übrigens dem bereits erwähnten Polykliniker und Kinderheilkundler Professor Thomas, einem dezidierten Verfechter des Frauenstudiums. Auch ein zweiter Beschluss trug seine Handschrift. In derselben Sitzung einigten sich die Herren darauf, dass zum Physikum, ich zitiere, auch nicht inskribierte Frauen mit Zustimmung der Examinatoren zugelassen werden können. Damit war eine entscheidende Hürde genommen, denn bislang waren Frauen nicht berechtigt, an Prüfungen teilzunehmen. Der Senat gab die Erklärung der Mediziner mit der Bitte um Stellungnahme an die anderen Fakultäten weiter. Deren Antworten fielen durchweg negativ aus, woraufhin der Senat Ende Oktober 1897 die Frage zunächst nicht für spruchreif erklärte und beschloss, ich zitiere, eine abwartende Haltung einzunehmen. Allerdings sahen die Herren weiteren Klärungsbedarf und beauftragten Prorektor Rosin, per Umfrage bei den anderen Rektoren deutscher Universitäten Informationen darüber einzuholen, welche Haltung an den jeweiligen Hochschulen vorherrsche und ob bereits Studentinnen oder Hörerinnen zugelassen seien. Dieselben Fragen stellte er auch den eigenen Fakultäten. Und erstaunlicherweise erklärten jetzt, bis auf die Theologen, alle in Freiburg tatsächlich mit der Einführung des Frauenstudiums grundsätzlich einverstanden. Allerdings wurde wieder, ich zitiere, von einem einseitigen Vorgehen der Universität abgeraten. Rosin wertete Ende 1897 die auf seine reichsweite Umfrage eingegangenen Antworten aus und fasste sie in einem Rundschreiben zusammen, das er im Januar 1898 an alle Universitäten sandte. Darin stellte er fest, dass Frauen an keiner deutschen Hochschule zur Immatrikulation zugelassen seien, dass aber nahezu überall einzelne Frauen als Hörerinnen bzw. Hospitantinnen an Veranstaltungen teilnehmen könnten, meist jedoch beschränkt auf bestimmte einzelne Vorlesungen. Neben Freiburg waren einzig Marburg und Gießen zumindest partiell bereit, das Frauenstudium zuzulassen. Die Albert-Ludwigs-Universität durfte sich innerhalb dieses Rankings als die fortschrittlichste Hochschule in Sachen Frauenstudium präsentieren. Dieses Ergebnis konnte nun nach Karlsruhe gesandt werden, ohne dass vor Ort irgendwelche Konsequenzen aus den Umfrageergebnissen zu ziehen waren. Nachdem nämlich aus Karlsruhe eindeutig signalisiert worden war, dass den eigenen Abiturientinnen die Hochschulen des Großherzogtums nicht länger versperrt werden dürften, war dringendes Handeln zwingend erforderlich geworden. Wie anders als mit einer quasi wissenschaftlichen Erhebung konnte man die Regierung davon überzeugen, dass ihr Alleingang in puncto Frauenstudium im Desaster enden musste? Die Schreckensvision Frauenuniversität, gleichbedeutend mit der Überzeugung eines rapiden Verlustes an wissenschaftlichem Ansehen, hatte sich in den Freiburger Professorenköpfen festgesetzt und sollte die Diskussion bis zum entscheidenden Regierungserlass im Februar 1900 dominieren. Zu keinem Zeitpunkt übrigens kam man in Freiburg auf den Gedanken, sich bei den Universitäten der benachbarten Schweiz nach deren Erfahrungen mit dem Frauenstudium zu erkundigen. In Zürich durften Frauen seit 1866 gleichberechtigt studieren, in Basel seit 1890. Diesen Schritt unternahm, soweit bekannt, nur eine einzige deutsche Hochschule, und zwar schon im Jahr 1873. Damals hatte die Würzburger Universitätsleitung eine entsprechende Anfrage nach Zürich gerichtet. Die Antwort war uneingeschränkt positiv ausgefallen. Ob eine Wiederholung vermieden werden sollte oder ob sich die Frage Ende der 90er Jahre schlichtweg nicht mehr stellte, weil die Studierfähigkeit der Frauen zumindest in Freiburg nicht mehr in Frage gestellt wurde, muss offen bleiben. Die Diskussion um die Einführung des Frauenstudiums und die teilweise liberale Haltung einzelner Professoren wurde auch von ganz persönlichen Motiven belebt. Nicht wenige der involvierten Hochschullehrer nämlich hatten Töchter, die in absehbarer Zeit das Studienalter erreichen würden. Denen wollten ihre Väter natürlich eine bestmögliche Ausbildung angedeihen lassen. Dies betraf nicht zuletzt Heinrich Rosin, dessen Tochter Anna 1893 in Freiburg geboren war und ab 1911 an der Albert-Ludwigs-Universität Medizin studieren sollte. Wir kommen zur entscheidenden Phase, denn zum Wintersemester 1899-1900 fand sich mit der Karlsruherin Johanna Kappes die erste Frau mit regulärer Gymnasialbildung und deutschem Abitur in der Freiburger Universität ein. Also sie war eine der ersten Abiturientinnen des Karlsruher Mädchengymnasiums. Sie beantragte allerdings nicht die Immatrikulation, sondern begann ihr Medizinstudium zusammen mit vier weiteren Frauen als Hörerin. Sie wurde also eher gnadenhalber als gleichberechtigt an der Universität aufgenommen. Dies war der Moment, als die Freiburger Ortsgruppe des Vereins Frauenbildung, Frauenstudium eingriff und die neuen Hörerinnen der Albert-Ludwigs-Universität zu einer Versammlung einlud. Treibende Kraft des Vereins war damals Adelheid Steinmann, die als Ehefrau des Prorektors Gustav Steinmann beste Kontakte zur Universität besaß und über die Haltung sowohl der Hochschule als auch des zuständigen Ministeriums in Karlsruhe genauestens informiert gewesen sein dürfte. Die 5 jungen Frauen wurden vom Verein ermuntert, beim Senat der Universität eine Petition einzureichen, um dadurch ihre Immatrikulation zu erwirken. Allein Johanna Kappes nahm den Vorschlag an und verfasste am 2. November 1899 das entsprechende Schreiben. Die anderen 4 Hospitantinnen fürchteten, dass ihnen ein solcher Schritt als Undankbarkeit ausgelegt werden könnte und sie damit ihren Hörerinnenstatus gefährden würden. Tatsächlich wurde dieses Schreiben der Johanna Kappes zum Türöffner für das Frauenstudium. Zwar zierte sich die Universität auch jetzt noch und reichte die Petition zur Entscheidung ans Karlsruher Ministerium weiter. Dort entschloss man sich aber, die Immatrikulation von Frauen nun endgültig auf den Weg zu bringen. Am 28. Februar 1900 verfügte das Kultusministerium, dass von nun an Frauen mit deutschem Reifezeugnis, ich zitiere, an den beiden badischen Landesuniversitäten Freiburg und Heidelberg zuzulassen seien. Allerdings zunächst nur versuchs- und probeweise. Dass dieser Erlass als unmittelbare Reaktion auf die Petition von Johanna Kappes zu verstehen ist, ergibt sich nicht zuletzt aus der gleichzeitig an die Universität Freiburg ergangenen Anweisung, die bisherige Hörerin rückwirkend für das Wintersemester 1899-1900 zu immatrikulieren. Nachdem der Damm einmal gebrochen war, ermöglichte Prorektor Steinmann auch den übrigen Hörerinnen mit ihrer ordentlichen Immatrikulation den Erwerb des universitären Bürgerrechts. Letzteres sogar ohne Anweisung aus dem Kultusministerium. Welche Rolle dabei seine Frau gespielt hat, lässt sich nicht mehr so genau ergründen und ermitteln. Offensichtlich war sich Steinmann der fehlenden administrativen Grundlage für diese Vorgehensweise wohl bewusst. Denn er erkundigte sich nicht in seinem eigenen Haus, welche Hörerinnen die geforderten Voraussetzungen nachweisen konnten, sondern wählte einen anderen Weg. Er bat Johanna Kappes, ihm die betreffenden Frauen zu nennen. Postwendend traf das Antwortschreiben ein, in dem Elisabeth Völlinger, Maria Wilhelmine Gleis, Käthe Kehr und Margareta Breimann mitsamt ihren Adressen aufgeführt wurden. Nur 2 Tage später wandte sich das Sekretariat der Universität an diese 4 Hörerinnen und drängte sie geradezu, rückwirkend für das Wintersemester 1899-1900 die Immatrikulation zu beantragen. Tatsächlich wurde ihre Immatrikulation um ein Semester zurückdatiert. Und da in Heidelberg dieses Verfahren nicht angewandt wurde, waren Johanna Kappes und ihre 4 Kommilitoninnen nicht nur die ersten Studentinnen in Freiburg, sondern die ersten ordentlich immatrikulierten Studentinnen im Deutschen Kaiserreich überhaupt. Alle 5 führten ihr Studium zu Ende, promovierten, wurden approbiert und sollten ihren Beruf als Ärztinnen in einer eigenen Praxis ausüben. Und damit Sie mir auch glauben, was ich Ihnen hier erzähle, habe ich Ihnen eine Kopie aus der entscheidenden Seite des Matrikelbuches mitgebracht. Ich hoffe, dass Sie das erkennen können. Ganz kurz zur Erklärung. Also es war so, dass es wie heute auch Termine zur Einschreibung gab. Und damals war es so, dass jeder einzelne Student und eben dann ab 1900 auch jede Studentin sich selber und persönlich eingetragen hat ins Matrikelbuch. Deswegen sind es auch unterschiedliche Schriften. Wir haben den Tag 30.04.1900, das ist ganz links in der Spalte zu erkennen. Das war der Tag der Einschreibung. Und Sie sehen, dass die ersten 5 Namen eben die 5 Namen dieser Frauen sind. Das heißt, ganz offensichtlich wurden die künftigen Studentinnen zu einem eigenen Termin ins Studentensekretariat gebeten. Das heißt, noch wurde schlichte Geschlechtertrennung sozusagen vollzogen. In der zweiten Spalte stehen dann die Namen Margarete Breimann, Elisabeth Völlinger, Maria Gleis und eben hier dann als 4., weil streng alphabetisch, Johanna Kappes und Käthe Kehr. Und dann wollte ich Ihnen nur noch zeigen zu der Johanna Kappes, wenn Sie auf die letzte Rubrik gucken, der vorletzte Eintrag, das heißt Mädchengymnasium und Karlsruhe ist leider etwas abgeschnitten. Hier sehen Sie es links, Mädchengymnasium Karlsruhe. Das war mit Sicherheit auch der erste Eintrag einer Absolventin aus dem Mädchengymnasium Karlsruhe in einem Matrikelbuch. Ich habe Ihnen diese Seite hier nochmal vergrößert, weil unter Bemerkungen genau das Faktum damals extra eingetragen wurde, worüber ich gerade berichtet habe, nämlich diese rückwirkende Einschreibung. Das heißt, Z, Punkt, der erste Buchstabe ist ein Z, also für Zeile, Zeile 1 bis 5, also sprich die 5 Einträge, Zeile 1 bis 5 mit Rückwirkung vom Wintersemester 1899-1900 immatrikuliert. Also das ist die amtliche Quelle dafür, dass Freiburg letztlich, wie gesagt, als erste Universität Frauen zugelassen hat. Das ist ein ganz dicker Schinken, der ist im Universitätsarchiv. Wenn Sie es interessiert, bin ich mir sicher, dass Herr Speck Ihnen da Einblick gewähren wird. Aus der Vorgehensweise des Prorektors, also Prorektor Steinmann, wir sind jetzt wieder im Jahr 1900, aus der Vorgehensweise des Prorektors kann allerdings nicht geschlossen werden, dass die Freiburger Professorenschaft die Neuregelung uneingeschränkt begrüßt hätte. Im Gegenteil, bereits am 14. März 1900, der Erlass war gerade 2 Wochen alt, reichte der Senat in Karlsruhe den Entwurf für eine Bestimmung ein, worin die letztgültige Entscheidung über die Zulassung von Studentinnen zu den Veranstaltungen nach wie vor den Dozentinnen überlassen werden sollte. Habe ich gesagt, Dozentinnen? Schön wäre es gewesen. Soweit waren wir noch nicht. Es ging natürlich darum, dass die Dozenten das Entscheidungsrecht haben sollten. Ich zitiere. Da nach Aussage einiger Dozenten gewisse Vorlesungen oder Teile derselben nicht wohl vor Studierenden beiderlei Geschlechts abgehalten werden können, so haben wir uns veranlasst gesehen, beiliegenden Entwurf auszuarbeiten. Dieser Verzögerungsvorschlag kam allerdings zu spät. Bereits im Dezember 1899 nämlich hatte das Kultusministerium angekündigt, dass die vorgesehene Zulassung von Frauen zur Immatrikulation die Berechtigung, sämtliche Veranstaltungen zu besuchen, bedeuten werde. Die Antwort auf diesen neuerlichen Vorstoß aus Freiburg ließ an Deutlichkeit denn auch nichts zu wünschen übrig. Ich zitiere aus dem Schreiben aus Karlsruhe. Dem Senat der Universität Freiburg erwidern wir, schrieb wieder der Wilhelm Nock, der schon vorher sich auch sehr progressiv geäußert hatte, dem Senat der Universität erwidern wir, dass wir es grundsätzlich nicht für zulässig erachten können, den zur Immatrikulation zugelassenen weiblichen Studierenden die Teilnahme an einzelnen Vorlesungen oder Teilen von Vorlesungen nach Anschauung der betreffenden Dozenten zu verweigern. Ende des Zitats. Jetzt war der Damm endgültig gebrochen. Es gab keine Versuche mehr, zumindest während des Kaiserreiches in Freiburg, die Studentinnen wieder aus der Universität rauszudrängen. Und die Zahl der Studentinnen nahm, wenn auch langsam, so doch stetig zu. Und die Professoren scheinen sich in der folgenden Zeit mit der neuen Situation an ihrer Universität arrangiert zu haben. Wie aber erging es nun den ersten Studentinnen an der Freiburger Universität? Wie kamen sie nach Freiburg und wie richteten sie sich hier ihr Leben ein? Ein erster Impuls, nach Freiburg zu gehen, dürfte in den schulischen Ausbildungsstätten angelegt worden sein, die die ersten Studentinnen auf das Abitur vorbereitet hatten. Hier wurden Ratschläge erteilt und Freundschaften geschlossen, die die Studienwahl bestimmten. Verfolgt man die Biografien der Absolventinnen von Helene Langes Gymnasialkursen für Frauen zu Berlin, dann fällt auf, dass sich viele ehemalige Schülerinnen dieser Institution in Freiburg wieder trafen. So gelangte 1907 die Kielerin Henny Wodrick nicht allein an die Dreisam, sondern befand sich in der Gesellschaft zweier Berliner Mitabiturientinnen, die hier ebenfalls ihr Studium begannen. Mit einer von ihnen, Marie Albrecht, zog sie zusammen in ein Haus am Schwabentorplatz. Nicht immer durften die Abiturientinnen ihren Studienort selbst gewählt haben. So kam Hedwig Küppers zum Sommersemester 1913 mit ihrem Bruder Karl nach Freiburg. Er studierte Theologie, sie Medizin. Und sie bezog mit ihm eine Wohnung in der Löwenstraße. Für die Familie war es selbstverständlich, dass der Bruder als Stellvertreter des Familienvorstandes seiner Schwester den Einstieg erleichtern und selbstredend auch ein wachsames Auge auf sie werfen sollte. Bei der Hamburgerin Ida Beermann werden die Eltern ebenfalls für die Wahl des Studienortes den Ausschlag gegeben haben. Sie sollte nicht allein in den Süden ziehen, vielmehr wollte ihr die ausgesprochen wohlhabende Familie eine Gouvernante mitschicken, die mit ihr zusammen in der Universitätsstadt eine Wohnung beziehen sollte. Als Gouvernante fungierte die Mutter von Idas Schulfreundin Karin Danielsen, die bereits in Freiburg studierte. Sie hatte sich damals die Stadt deswegen ausgesucht, weil sie sie von früheren Reisen kannte und Gefallen an ihr gefunden hatte. Ihre Mutter, Clotilde Danielsen, allerdings verstand ihre Gouvernantenaufgabe kaum als die einer gestrengen Aufpasserin. Die drei Frauen lebten auch nicht allein in ihrer Wohnung, sondern hatten einen weiteren Untermieter aufgenommen, der bereits zum Zeitpunkt des Einzugs mit Karin Danielsen eng befreundet war. Die beiden waren ein Liebespaar. Aus Karin Danielsens Tagebuchschilderungen lässt sich schließen, dass der Alltag in der Pension nicht gerade nach steifen Etikettevorschriften verlief, sondern eher dem Leben in einer modernen Wohngemeinschaft glich. Es gab in der Universitätsstadt natürlich auch richtige Pensionen, deren Wirtinnen Freiburgerinnen waren, die sich mit der Aufnahme Studierender ihren Lebensunterhalt verdienten. Elli Knapp, die den späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss heiraten sollte, kam etwa in der Pension Zahn unter. Ein Glücksfall offenbar, denn sie schrieb am 2. Mai 1905 an ihren Vater, ich zitiere: Es ist hier alles so überfüllt, dass schon Studenten wieder weggefahren sind, um in Basel zu studieren. Sie sehen, auch dieses Phänomen ist kein ganz junges. Die Einrichtung der Pensionszimmer allerdings war nicht überall auf die Bedürfnisse von Studierenden abgestimmt. Die junge Lehrerin Elli Knapp, die ein Semester lang als Hörerin der Volkswirtschaftslehre ihren Horizont erweitern wollte, musste ihre Wirtin erst überzeugen, dass sie einen Arbeitsplatz brauchte. Sie erhielt dann aber einen großen, festen Küchentisch, den sie, ich zitiere, mit wunderbarem rotem Wachstuch überzog. Eine andere Studentin, Margarete David, hatte 1914 ihr Abitur in Frankfurt bestanden und war anschließend mit ihrer Freundin Hilde nach Freiburg gezogen. Die beiden jungen Studentinnen hatten, so schildert es zumindest Margarete Salis-Freudenthal im Rückblick, selbst beschlossen, in Freiburg zu studieren. Um die Wohnungssuche allerdings hatten sich ihre Eltern gekümmert, die über den Studentenzimmernachweis ein geeignetes Domizil fanden. Sie brachten die beiden Erstsemester, ich zitiere, in einer Familie unter, in der wir brav, bürgerlich und gut behütet waren. Die hier vorgestellten Studentinnen bzw. ihre Eltern gehörten, wie auch die Mehrzahl der männlichen Studenten in der damaligen Zeit, natürlich dem Besitzbürgertum an, wo Geld keine große Rolle spielte. Es gab aber auch andere, die für die Sicherung ihres Lebensunterhaltes selbst aufkommen mussten. Meist hatten diese Frauen bereits als Lehrerinnen gearbeitet und standen seit Jahren im Berufsleben. Als sich Ende des 19. Jahrhunderts mit der sich anbahnenden Freigabe des Frauenstudiums neue Bildungsmöglichkeiten eröffneten, gaben sie ihre abgesicherten Positionen auf, um noch einmal von vorne anzufangen. Sie setzten sich neben junge Mädchen in die Schulbank und schrieben sich danach an den Universitäten ein. Ihr Studienziel war entweder, sich für eine Gymnasiallehrerinnenlaufbahn zu qualifizieren oder ein ganz neues Berufsfeld zu erschließen. Da ihnen bereits eine Ausbildung finanziert worden war, hatten viele von ihnen von zu Hause keine Zuwendungen mehr zu erwarten und mussten nach anderen Geldquellen suchen. Eine Möglichkeit bestand in der Fortsetzung ihrer Lehrtätigkeit, indem sie Freiburger Bürgerkindern Nachhilfeunterricht gaben. Als zweite Möglichkeit boten sich die wenigen Stipendien an, die eigens für Studentinnen eingerichtet worden waren. Also es gab damals eine Fülle von Stipendien für Studenten und im Zuge der Einführung des Frauenstudiums kamen aber auch zwei, drei Stipendienfonds für Studentinnen zusammen. Tatsächlich befanden sich auch unter den Freiburger Studentinnen Stipendiatinnen einer solchen Stiftung, zum Beispiel die Medizinstudentin Mathilde Spieß. Sie suchte mit Erfolg beim Allgemeinen Deutschen Frauenverein in Berlin um finanzielle Unterstützung nach und konnte so ihre Kolleggelder decken. Mathilde Spieß durfte, nachdem ihre Eltern ihr die Ausbildung zur Lehrerin finanziert hatten, von zu Hause kein Geld mehr erwarten, als sie 1901 in Freiburg ihr Medizinstudium aufnahm. 1877 geboren, war sie eine der vielen, die die bestehenden Bildungsmöglichkeiten genutzt und nach der höheren Mädchenschule ein Lehrerinnenseminar absolviert hatten. Nachdem sie in den 1890er Jahren am Karlsruher Mädchengymnasium ihr Abitur nachgeholt hatte, begann sie ohne Geldreserven in Freiburg mit ihrem Medizinstudium. Um ihr wirtschaftliches Überleben zu sichern, gab sie anfangs Unterrichtsstunden. Als Gegenleistung erhielt sie eine Wohngelegenheit und ihr tägliches Mittagessen. Mathilde Spieß stammte zwar nicht aus einer wohlhabenden, aber, und dies scheint der entscheidende Punkt zu sein, ebenso wie die große Mehrheit ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen aus einer dem Bildungsbürgertum zugehörigen Familie, denn ihr Vater war Gymnasialprofessor und Pfarrer in Wiesbaden. 1926 heiratete sie in dritter Ehe Erich Ludendorff. Bekannt wurde sie später besonders durch ihre antisemitischen und esoterisch verbrämten Hetzschriften, mit denen sie den Nationalsozialisten zuarbeiten sollte. Schon in der Anfangszeit des Frauenstudiums wechselten viele Studentinnen ebenso häufig die Universität wie ihre Kommilitonen und konzentrierten sich mitnichten auf diejenigen Hochschulen, an denen sie gleichberechtigt aufgenommen wurden. Vielmehr scheint schon damals der Ruf der Lehre bzw. bekannter Professoren ebenso ausschlaggebend gewesen zu sein, wie die Anziehungskraft der Stadt, in welcher sich die gewählte Hochschule befand. So zog es die große Mehrzahl im Lauf ihres Studiums nach Berlin, obwohl Frauen dort mit massiven Repressalien zu rechnen hatten. Die Medizinstudentin Anna Maria Kannegießer zum Beispiel studierte ab 1900 ihre beiden ersten Semester in Zürich, wechselte dann nach Freiburg, wo sie 1902 das Physikum bestand, was übrigens auch nur in Freiburg und in Heidelberg damals möglich war. Also insofern ist es auch eine zweifelhafte Geschichte mit diesen Universitätswechseln gewesen. Also sie wechselte nach Freiburg, wo sie 1902 das Physikum bestand, ging anschließend nach Leipzig und Berlin, um sich 1904 in Heidelberg dem Staatsexamen zu unterziehen und zwei Jahre später zu promovieren. Bestimmt wusste sie, ebenso wie ihre Kommilitoninnen, die Sicherheit zu schätzen, an einer Hochschule zum Studieren berechtigt zu sein und nicht nur geduldet zu werden. Und sie kehrte für ihr Examen ja auch an eine sichere Hochschule zurück. Allerdings ließen sich die Frauen, die oft genug hart für ihr Studium gekämpft hatten, durch die wohlbekannte Frauenfeindlichkeit mancher Universitäten nicht einengen. Wichtiger war ihnen, während ihrer Studienzeit möglichst viel zu sehen und zu lernen, und sie waren mutig genug, immer wieder das Risiko der Ablehnung in Kauf zu nehmen, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Dass die männlichen Studenten eigene Strategien entwickelten, um mit dem ungewohnten Anblick von Frauen an der Universität fertig zu werden, soll hier natürlich auch nicht verschwiegen werden. Normalerweise traten die Studentinnen weitgehend unauffällig auf, was Verhalten, Kleidung und Frisur anging. Als Olga Fajans 1897 nach Freiburg kam, um in Medizin zu hospitieren, riet ihr der Anatomieprofessor Franz Keibel, ich zitiere aus ihren Lebenserinnerungen, als einzige und erste Weiblichkeit an der Universität ungeheuer vorsichtig, tugendhaft und reserviert zu leben. Es gab aber durchaus auch in Freiburg Studentinnen, die das Einhalten solcher Regeln ablehnten und die Öffentlichkeit geschockt haben dürften. So berichtet eine Kommilitonin in ihren Erinnerungen über die Medizinstudentin Elisabeth Kortz, sie sei, ich zitiere, ein sehr herber Mensch gewesen und sie zog sich für die damalige Zeit zu männlich an, indem sie die immer schwarzen Kleider gut fußfrei trug. Das war natürlich zu kurz. Und zusätzlich hatte sie nämlich auch noch kurz geschnittene Haare. Also lang auch vor dem Bubikopf, was auch eine sehr interessante Geschichte ist, dass diese Haarmode nicht erst in der Weimarer Republik erfunden wurde. Merkwürdigerweise scheint dieser Habitus ihren Studienverlauf jedoch keineswegs gehemmt zu haben. 1904 promovierte sie in Freiburg mit einer Untersuchung über die Kopfnerven der Vögel. Ja, sie wurde sogar 1911 als Assistentin am Anatomischen Institut der Universität angestellt. Dass der Hochschulalltag und das oft sehr präsente Gefühl des Andersseins nicht immer leicht zu bewältigen waren, belegen viele Zeugnisse. So schrieb Karen Horney über ihr erstes Semester als Medizinstudentin in ihr Tagebuch. Ich zitiere: Nie werde ich diese ersten Tage hier vergessen. Tage voller verzweifelter Einsamkeit, voll von dem trostlosen Gefühl der Verlassenheit. Diese Phase dauerte fast das ganze Semester über an, bis sie im Juli 1906 zwei Studenten näher kennenlernte und sich ihre Gefühlslage fundamental ändern sollte. Auch in den Hör- und Präpariersälen scheint sie sich fortan zu Hause gefühlt zu haben, denn sie erlebte dort, ich zitiere, tiefe, pure Freude. Das Lernen fiel ihr sehr leicht und über das Sezieren schrieb sie ihrem Freund Oskar Horney am 12. November 1906, ich zitiere, weißt du, das ist solche reelle Arbeit, die riesig viel Freude macht. Ihr Chemiepraktikum empfand sie gar als entzückend und sie schilderte, nach einem langen Arbeitstag fühle sie sich, als sei sie in einen leichten Champagnerrausch versetzt. Den Umgang zwischen Kommilitoninnen und Kommilitonen schilderte sie als, ich zitiere nochmal, charmant kameradschaftliche Beziehungen zwischen Studenten und Studentinnen. Eine Beziehung, innerhalb derer selbstverständlich war, dass man gemeinsam Vorlesungen besuchte und sich zusammen auf Prüfungen vorbereitete. Von einem unkomplizierten Miteinander berichtet auch Olga Hempel in Erinnerung an ihre Vorlesung bei Medizinprofessor Heinrich Kiliani. Ich zitiere: Mein Platznachbar tat alles genau wie ich. Schrieb ich mit, so auch er. Hörte ich krampfhaft zu, so auch er. Schließlich flüsterte ich ihm zu: Verstehen Sie das? Worauf er zu meiner Erleichterung antwortete: Kein Wort. Na also, dachte ich, bin ich nicht der einzige Idiot hier? Entgegen der Vorhersagen vieler Gegner des Frauenstudiums fiel den Studentinnen das Arbeiten an der Universität und der Umgang mit dem wissenschaftlichen Stoff nicht schwerer als ihren Kommilitonen. Im Gegenteil, nicht selten halfen sie sogar den Männern durch die Prüfungen. Auch die Quote der Studienabbrecherinnen war in den Anfangszeiten ausgesprochen gering. So beendeten von 17 im Sommersemester 1903 an der Freiburger Universität immatrikulierten Medizinstudentinnen 15 ihr Studium. Die meisten von ihnen promovierten, heirateten, die Ehemänner waren häufig ebenfalls Ärzte und sie ließen sich als Ärztinnen nieder. Viele von ihnen zogen gleichzeitig auch noch mehrere Kinder auf. Über die schiere Duldung hinaus erfuhr so manche Studentin von ihren Professoren aktive Unterstützung und Beratung. So erhielt Ellie Knapp nach einem Referat, das sie mit großem Erfolg in einem Seminar der Nationalökonomie vorgetragen hatte, nicht nur in der Diskussion eine äußerst positive Resonanz, sondern sogar zwei Angebote, ihren Text in wissenschaftlichen Zeitschriften zu veröffentlichen. Voller Enthusiasmus schrieb sie noch am selben Abend an einen Freund: Ich stehe in der Sonne und fühle, wie meine Flügel wachsen. Sie haben das Zitat heute schon gehört und wissen, wo ich es her habe. Also das ist der Titel von dem Buch. Ich komme zum Schluss. Es sollte noch einige Jahrzehnte dauern, bis sich die Albert-Ludwigs-Universität der einzigartigen Rolle bewusst wurde, die sie, wenn auch nicht ganz freiwillig, im Frühjahr 1900 übernommen hatte, als sie als erste deutsche Universität überhaupt Frauen das Recht zur Immatrikulation einräumte, indem sie deren Leistungen uneingeschränkt anerkannte. Welchen Fortschritt dies tatsächlich bedeutete, ja wie avantgardistisch diese Haltung für deutsche Verhältnisse war, lässt sich am Negativbeispiel demonstrieren. Preußen gestand den Frauen erst 1908 das Recht auf Immatrikulation zu. Und noch Jahre später musste so manche Berliner Studentin die Hochschule wechseln, weil es einzelnen Professoren bis 1918 erlaubt war, willkürlich Studentinnen aus ihren Veranstaltungen auszuschließen. Erst in der Weimarer Republik sollten sich dort die Verhältnisse ändern. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, sehr geehrte Frau Dr. Scherb, herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Und wenn Sie Lust haben, weiterzulesen, was dann nach den Anfangsjahren des Frauenstudiums in Freiburg passierte, kann ich Ihnen das Buch, was Frau Dr. Scherb gerade noch mal erwähnt hat, nur ans Herz legen. Und ich habe mich inspirieren lassen von diesem wunderbaren Titel »Ich stehe in der Sonne und fühle, wie meine Flügel wachsen« und habe diesmal vom Münstermarkt Sonnenblumen mitgebracht, damit ja sozusagen die Flügel wachsen können für uns alle und für Sie und Ihren beruflichen Neustart insbesondere. Herzlichen Dank nochmal für Ihren Vortrag.
Ja, ich habe zu danken. Toll, vielen herzlichen Dank.
Und ich darf Sie noch sehr herzlich einladen zur Samstagsuni in 14 Tagen. Wir machen einen Samstag Pause, weil da der große Festakt zum Uni-Jubiläum ist. Es geht weiter, das ist dann in dieser Staffel der letzte Vortrag, am 14.07. wieder hier mit Professor Gauger. Und der wird sprechen über die 68er-Bewegung in Freiburg. Und wenn Sie jetzt noch Lust haben zu einem Gespräch oder Fragen an Frau Dr. Scherb haben, dann machen wir es wie immer. Kurze Pause für diejenigen, die gehen wollen. Und die, die bleiben wollen, können gerne auch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Und Frau Dr. Scherb steht noch für Fragen zur Verfügung.
Vielleicht wäre das nicht überflüssig zu erwähnen, dass der erste Mann, der ein Studium für Frauen ermöglichte, war selbst ein Angehöriger einer diskriminierten Minderheit. Heinrich Rosin war meines Wissens der erste Ordinarius, der ohne die Taufe erlangte. Also der erste Ordinarius in Deutschland, soweit ich weiß, und der erste Rektor einer Universität. Dabei blieb er noch immer aktiv in der jüdischen Gemeinde. Er war also Mitglied der jüdischen Gemeinde und war auch im Oberrat der badischen Juden. Später hat er selbst irgendwie enttäuscht von seiner eigene Gemeinde und ließ sich nicht in dem jüdischen Friedhof begraben, sondern im Zentralfriedhof, und sein Grab eine Zeit lang von der Fakultät und von der Universität noch weiter betrieben, wurde dann wegen Vernachlässigung geräumt. Also eine interessante Geschichte. Also das ist trotzdem, dass zwei diskriminierte Minderheiten hier einander zuspielten.
Ja, das ist richtig. Und ich finde auch, dass es ein sehr interessantes Phänomen ist, zumal dieses Phänomen sich auch immer wieder beobachten lässt auf einer anderen Ebene. Beispielsweise war derjenige Professor, der die erste Habilitation, die erste Frauenhabilitation ermöglicht hat, also Bertha Ottenstein war ja die erste Frau, der im Fach Dermatologie die Habilitation gelang. Deren Habilitationsvater, wenn man diesen Begriff jetzt benutzen will, war selber Dermatologe und das war damals eine noch nicht anerkannte Disziplin innerhalb des Universitätskanons. Und sowas fällt immer wieder auf, dass eben Leute, die selber zu kämpfen hatten, auch diesen Kampf anderer mit unterstützt haben sozusagen.
Meine Frage ging in die ähnliche Richtung. 1933 hatte die medizinische Fakultät in Freiburg sehr viele jüdische Kollegen, die dann ja entlassen wurden. Ich glaube, es war fast ein Viertel der Professorenschaft. Und meine Frage wäre, spielte das schon um 1900 eine Rolle? Ich wusste nicht, dass es einen ordentlichen Professor gab. Aber ich glaube, außerordentliche Professuren gab es zu dieser Zeit schon für Nichtchristen. Und da würde mich das interessieren, ob das eine Rolle spielte in der Medizin. Denn Sie haben vornehmlich von der Medizin in Freiburg gesprochen.
Also jüdische Professoren waren die absolute Minderheit. Und bei den Studentinnen allerdings waren vergleichsweise viele Jüdinnen drunter, was einfach mit dem Hintergrund zu tun hatte, dass Bildung und auch Mädchenbildung für jüdische Familien eine viel, viel größere Rolle gespielt hat als für nicht jüdische Familien. Aber zu den Professoren ist mir da nichts Auffälliges begegnet. Wie gesagt, also es gab so gut wie keine in dieser Zeit.
Wenn der jüdische Anteil der Professorenschaft in der Medizin nicht besonders hoch war, bleibt die Frage, wieso gerade die Medizin und diese Freiburger Medizinische Fakultät in dieser Frage so fortschrittlich war. Das wäre eine meiner Fragen. Meine zweite Frage ist, Sie haben fast nur von Medizinern bisher gesprochen. Wann haben die Juristen Frauen zugelassen? Das wäre also meine zweite Frage. Und das dritte wäre nur eine Bemerkung. Sie haben diese Einsamkeitsklage der Studentin im ersten Semester vorgelesen. Das würde ich aber nicht so sehr auf die Frauenschiene schieben. Jeder von uns, also auch von uns Männern, weiß, wie einsam er sich im ersten Semester an einer Universität gefühlt hat.
Oh, Entschuldigung, können Sie gerade die erste Frage noch mal kurz sagen?
Warum die Mediziner?
Ja.
Und die zweite Frage war, ab wann die Juristen?
Ja. Also die Fortschrittlichkeit der Mediziner ist für mich eine sehr zweischneidige Sache. Also auf der einen Seite der Louis Thomas, den ich vorgestellt hatte, dem würde ich zugestehen, dass er auf jeden Fall tatsächlich ernsthaft das Studium der Frauen starten lassen wollte sozusagen. Bei vielen anderen, denke ich, da war auch viel Taktiererei dabei. Wie gesagt, also dieses Argument, wir würden gerne die Universität öffnen, aber bitte nicht zuerst und allein in Freiburg, war natürlich schon so eine Argumentation, die in Karlsruhe die ganz eindeutig den ganz eindeutig gezeigten Willen, dass man von Karlsruhe aus die Universitäten öffnen wollte, die da dagegen arbeiten sollte. Grundsätzlich vermute ich aber, dass ich glaube auch, dass die Atmosphäre in der Medizin nicht ganz verstockt war. Und es lag sicher auch daran, dass auch die ersten Hörerinnen in der Medizin aufgetaucht sind. Und bei der Olga Fajans zum Beispiel weiß ich, dass es da auch persönliche Kontakte gab. Also wie gesagt, diese Frauen stammten oft aus dem Großbürgertum und wenn die Väter Professoren waren, dann kannten die sich natürlich auch damals über weite Strecken. Und oft lief es einfach über die persönliche Schiene und dadurch, dass einfach Frauen hospitieren konnten, konnten sich einfach die Professoren natürlich auch davon überzeugen, was sie leisten konnten. Und dass grundsätzlich so viele Frauen Medizin studiert haben, finde ich auch ein sehr auffälliges Phänomen. Also bei Jura ist es ja so, dass sie sowieso erst im 20. Jahrhundert in den Staatsdienst aufgenommen worden sind. Insofern gab es da für die Frauen selber eine Hemmschwelle, aber sie haben trotzdem auch schon studiert. Ab etwa 1904 lassen sich die ersten Juristinnen nachweisen. Studieren die Studienerlaubnis hatten sie genauso wie für Medizin ab 1900.
Könnten Sie noch etwas darüber sagen, wie sich der prozentuale Anteil der Frauen an der Universität Freiburg in den späteren Jahren entwickelt hat, insbesondere auch zur Hitlerzeit?
Also das war natürlich immer wieder so eine Wellenbewegung. Einen relativ dramatischen Anstieg haben wir zum ersten Mal während des Ersten Weltkrieges zu verzeichnen, vor allem was den Frauenanteil angeht, weil die Männer natürlich massenweise an die Front gerufen worden sind. Das geht dann wieder zurück in den ersten Jahren der Weimarer Republik, weil im Zusammenhang mit der schlechten wirtschaftlichen Situation. Während der Nazizeit war es so, dass zuerst 1933 das Studium von staatlicher Seite begrenzt werden sollte, das Frauenstudium. Und da gab es dann auch hochkomplizierte Erlasse, dass nur 10%, dass der Frauen, der Studentinnenanteil nur 10% betragen durfte. Davon sind die Nationalsozialisten aber relativ schnell wieder abgekommen, weil sie festgestellt haben, dass sie tatsächlich zu wenig Akademiker ausgebildet haben und damit dann auch zu wenig Akademikerinnen. Also es wurde regelrecht Werbung ab 1935 für das Frauenstudium gemacht, was ja eigentlich gar nicht zu dem Frauenbild, das sonst propagiert wurde, passt. Und während des Zweiten Weltkrieges war es dann natürlich auch wieder so, dass der Anteil der Frauen zunahm, parallel dazu, dass die Männer an die Front gerufen worden sind. Da nahm er dann sogar so zu, dass auch Ausnahmen gemacht worden sind, dass Frauen mit sogenannten Pudding-Abitur, also mit einem ohne Latein- und Griechischkenntnissen zugelassen worden sind, weil es gerade in Freiburg darum ging, die Hochschule überhaupt zu erhalten. Es wurde Straßburg eingerichtet und viele Gelder und Mittel und auch Manpower sozusagen flossen nach Straßburg, und in Freiburg kriegten sie langsam auch ernstzunehmende Bedenken, ob die Freiburger Universität nicht geschlossen würde, auch wegen der Lage natürlich. Und ein Argument von Professoren und Universitätsseite für die weitere Öffnung der Universität zu kämpfen, war die Anzahl der Studierenden. Und da spielt es dann plötzlich nicht mehr die entscheidende Rolle, ob das jetzt männliche oder weibliche Studierende waren.
Ja, danke. Hinsichtlich des Frauenstudiums an der Universität hier in Freiburg wurde ja wohl so eine Ausnahmestellung der Uni Freiburg und in der Universitätslandschaft befürchtet, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Diese Befürchtung hatte aber anscheinend wohl nicht die badische Landesregierung, zumindest nicht das Kultusministerium, ne? Denn es hat ja hier wohl wirklich ja mit diesen Reformen eigentlich von oben ja versucht, die Universitäten im Land ja entsprechend zu modernisieren. Die Frage ist jetzt, was veranlasste eigentlich das Bayerische Kultusministerium so fortschrittlich da zu sagen, spielen da die Einflüsse der Schweiz vielleicht doch noch über die Hintertür da eine Rolle? Und gab es in anderen deutschen Ländern ähnliche Ansätze, die dann aber auch nicht realisiert wurden bis 1900?
Also grundsätzlich hat das sicherlich was mit der, jetzt möchte ich in Anführungszeichen, traditionellen Liberalität auch der badischen Regierung zu tun. Also mit Sicherheit haben die Einflüsse aus der Schweiz eine Rolle gespielt, auch die Einflüsse aus Frankreich. In Frankreich war das Frauenstudium auch schon etabliert. Und allgemein weiß man das ja sowohl von der Regierung, dass auch der Großherzog vergleichsweise für einen Monarchen in dieser Zeit vergleichsweise liberal war von der Einstellung, als auch, dass im Landtag die Mehrheiten liberal waren. Und also ich möchte es jetzt nicht hundertprozentig beschwören, weil ich mich so genau bei den einzelnen Staaten und deren Regierungen und der Haltung der Regierung nicht umgeguckt habe, aber mir ist keine andere Regierung bekannt, die das so gepusht hat, also dieses Frauenstudium so gepusht hat wie die badische, zumindest auch nicht in dieser Zeit.
Gibt es noch weitere Fragen? Eine noch?
In Freiburg gibt es hier nur eine katholisch-theologische Fakultät. Und seit wann dürfen an dieser Fakultät Frauen studieren?
Also da tauchen die ersten Frauen in den 20er Jahren auf. Und das war, da gab es dann einen eigenen Zweig, die Caritas-Wissenschaften, die in Zusammenarbeit mit der Caritas eingerichtet worden sind. Und das entwickelte sich dann ganz stark zum Frauenstudium, in Anführungszeichen, war aber an die Theologie angegliedert. Und insofern sieht es da gar nicht so traurig aus, wie man sich das erstmal auf den ersten Blick vorstellt. Allerdings bis dann tatsächlich, und da gab es auch schon einige Studentinnen, die auch promoviert worden sind, bis tatsächlich Universitätskarrieren möglich waren. Das dauerte dann weit in die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Haben wir sonst noch Fragen? Dann haben Sie uns jetzt, wenn das nicht der Fall ist, alles umfassend beantwortet und Ideen zum Weiter-Nachlesen mit auf den Weg gegeben. Ein unheimlich spannendes Kapitel der Geschichte der Freiburger Universität, wie ich finde. Und Sie finden das, glaube ich, mit mir zusammen auch. Herzlichen Dank nochmal, liebe Frau Dr. Scherb, für den Vortrag und fürs Beantworten von Fragen. Ihnen für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis in 14 Tagen.